Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 265. Folge des Computer Clubs 2 kommt noch einmal von der CeBIT 2011 vom G-Data Stand und ich begrüße alle, die uns zuhören.
Jetzt guckst du mich an. Ja. Soll ich jetzt? Darf ich jetzt?
Ja.
Ja, da mache ich aber jetzt, ja. Auch ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier aus der G-Data Arena. Gleich gehen wir wieder auf die Bühne, der Kampf geht los. Wir haben wieder interessante Gesprächspartner da. Da ist zum einen Ralf Benzmüller, der Leiter der G-Data Security Labs, dann Mirko Manske vom BKA, dann Winfried Karten,
der ist von dem Verfassungsschutz in NRW.
Und Edgar Verheyen, ein Journalist vom SWR. Mit denen möchten wir auf der Bühne das Thema
in den Fängen der E-Crime-Kartelle
diskutieren.
Das sind wirklich mittlerweile große und mal Kartelle
hören,
geworden.
Ja, und mal hören und sehen, was denn da so passiert und ob man sich davor schützen kann oder ob man diese Brut vielleicht sogar ausrotten kann. Aber das hoffe ich natürlich.
Aber auf jeden Fall, viele sagen, dass da Millionen verdient werden.
Komm, Jung, wir gehen auf die Bühne.
So, wir sind alle wieder da. Ein bisschen, ja, 5 Minuten später geworden. Ich darf hier mal beginnen. Das ist Edgar Verheyen. Er kommt vom Südwestrundfunk. Und er ist dort in der Chefredaktion Feature, Reportagen. Und er sagte mir eben, was habe ich nicht ganz verstanden. Durch eigenes Missgeschick sind Sie auf diese Thematik gestoßen. Auch. Mussten Sie bezahlen?
Nein, ich musste nicht. Es geht? Ah, jetzt geht's.
Ja.
Ja, ich bin Opfer geworden von einem Kreditkartenbetrug und zahlen musste ich nicht, sondern der Händler haftete am Ende, der sozusagen die Ware verschickt hat, die ein Krimineller ihm geliefert hat.
Ja. Was war das?
Also ein Italiener hat auf meinen Namen bei einer T-Shirt-Firma in Ostdeutschland für knapp 1000 Euro Ware bestellt. Die Ware wurde nach Mailand geliefert und die Rechnung kam zu mir. Und so kam ich drauf.
Ja. Ist doch eine gute Sache. So. Wenn ich auch so eine gute Adresse hätte, wo ich die Rechnungen hinschicken kann. Also das sind so Dinge mit 1000 Euro, das ist noch so, geht noch gerade so, dieser Fall. Es gibt viel, viel schlimmere Sachen und die werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch schlimmer werden. Ralf Benzmüller, er ist bei jeder dieser Diskussionen auch dabei. Er ist der Leiter von dem G-Data-Virenstudio. Er hat dort viel zu tun. Wir waren mal bei 10.000 Viren pro Tag. Das war so vor 2 oder 3 Jahren. Wir waren im letzten Jahr bei 20.000 Viren pro Tag, sind jetzt bei 30.000 bis 40.000 Viren pro Tag. Wobei nicht jeder Virus auch gleich ein eigener Stamm ist, aber Derivate davon. Also man hat da eine Menge mit zu tun. Und wie sieht es eigentlich erstmal eine Frage mit dem Wochenende aus? Gibt es das noch?
Nö.
Ja. Also es muss Tag und halt Nacht.
Schon, also diese vielen neuen Viren und Schädlinge, die müssen natürlich auch entsprechend erkannt werden. Und die Leute, die das machen, die arbeiten rund um die Uhr.
Ja. Und jetzt auf der anderen Seite?
Da mache ich weiter. Auf der anderen Seite neben mir sitzt der Wilfried Karden vom Verfassungsschutz NRW. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich auf der Bühne. Sie haben auch mit dieser Kriminalität zu tun, obwohl Verfassungsschutz ja eigentlich was anderes impliziert.
Ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen zu schützen und Unternehmen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Zusammenhang haben wir sehr stark damit zu tun, weil heute die Angriffe nicht mehr durch den Agenten erfolgen, der quasi in Person durchs Unternehmenstor marschiert, sondern der Agent kommt über die Leitungen tatsächlich und holt sich so seine Informationen. Und das in 2 Ausprägungen letztlich. Einmal, wie der Herr Benzmüller das auch gesagt hat von G-Data, dass wir eine sehr massive Angriffswelle haben, dass es immer neue Trojaner gibt in der Breite, die vielleicht noch erkannt werden. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr spezifizierte, Stuxnet ist so ein Ding, was ja auch ein Jahr unerkannt gearbeitet hat, mit sehr spezifizierten Trojanern zu tun. Und da sind unterschiedliche Schutzmechanismen aufzubauen gegen diese beiden Gefahren.
So, und der nächste und letzte bei uns in der Reihe, das ist Mirko Manske vom Bundeskriminalamt und Sie haben bald nichts mehr zu tun, weil es keine Kriminellen mehr gibt, denke ich mir.
Ja, es sieht eher genau andersrum aus. Im letzten Jahr 2010 war aus unserer Sicht, auch von den Zahlen her, das schlimmste Jahr, das wir in diesem Phänomenbereich, der bei uns Cybercrime heißt, gesehen haben. Wir haben noch nie so viele erfolgreiche Angriffe auf deutsches Online-Banking gesehen wie im letzten Jahr. Und die Trojaner und die Schadsoftware, wie der Ralf Benzmüller eben auch gesagt hat, die im Umlauf ist, nimmt sowohl permanent in der Masse, aber auch in der Bandbreite der Funktionalität, die sie zur Verfügung stellt, immer weiter zu.
Gibt es denn neue Betätigungsfelder, die bisher gar nicht sichtbar waren?
Wir haben in den letzten Jahren ganz deutlich den Trend gesehen. Also angefangen hat dieses ganze Thema digitaler Identitätsdiebstahl ja mit dem Online-Banking. Und wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass sich das Zielspektrum der Täter permanent erweitert. Früher ging es um die Login-Daten für Online-Banking und ein paar Tanz. Heute geht es um die PayPal-Accounts, die Facebook-Accounts, die eBay-Accounts und die Zugänge zu E-Mail-Adressen. Und letztendlich versuchen die Täter heute mehr oder weniger die vollständige digitale Identität eines Computernutzers zu kapern. Jetzt gerade ganz aktuell in der vergangenen Woche sehen wir jetzt auch die ersten Bestrebungen der Täter, vom PC den Sprung zum Mobiltelefon ihrer Nutzer zu finden, um damit eben auch dort Datenströme manipulieren zu können, beziehungsweise auch SMS zu unterdrücken, zu manipulieren oder auch weiterleiten zu können.
Aber welchen wirtschaftlichen Nutzen hat man denn davon, wenn man so etwas tut?
Bezogen jetzt auf die Mobilfunktelefone?
Ja.
Vielleicht hat der eine oder andere es hier von seiner Bank auch schon angeboten bekommen. Heute ist ja in Deutschland nach wie vor noch ein quasi Industriestandard, das sogenannte ITAN-Verfahren. Die Banken bewegen sich aber ja von diesem ITAN-Verfahren weg. Das ITAN-Verfahren ist heute eigentlich in Deutschland flächendeckend durch verschiedene Arten von Schad, von Malware gebrochen worden. Das heißt, viele Institute bieten heute ein sogenanntes MTAN oder mobile TAN-Absicherungssystem an. Das heißt, die Transaktionsnummer, die ich brauche, um eine Online-Banking-Überweisung zu bestätigen, kommt per SMS auf mein Handy. Und deshalb muss jetzt eben auch der Trojaner oder der Schädling auf das Handy, damit der Täter von dort die Autorisationsinformationen bekommt, um die von ihm initiierte Überweisung dann auch bestätigen zu können.
Wenn man da unserem lieben Herrn Benzmüller zuhört, dann ist das schon längst alter Kaffee. Auch das, was auf uns zukommen wird mit der Hardware-TAN, die wir da uns dann erzeugen können bei der Bank. Denn wenn man dazwischen sitzt, sitzt man dazwischen auf dem PC. Und da kann ich das, irgendwo kann ich dann meine TAN kann ich generieren. Sie kommt ja durch den PC.
Ja, das genau deshalb haben die Banken ja und auch aus meiner Sicht auch zu Recht auf diesen zweiten Kommunikationskanal zum Kunden gesetzt. Das Telefon hatte ja den großen Vorteil, dem PC kann man heute de facto eigentlich nicht mehr vertrauen. Das Telefon hat ja den großen Vorteil, dass es ein zweites Gerät ist, das eben nicht an den PC gekoppelt ist, sondern eine völlig getrennte Kommunikation zum Kunden ermöglicht.
Ja, und deshalb, aber wo geben Sie denn die TAN ein? Die geben Sie im PC ein.
Die TAN gebe ich.
Die woanders erzeugt wurde. Und wenn Sie einmal in dem Weg drin sitzen, sitzen Sie auch vor der TAN.
Ganz so ist es nicht. Der zweite, also entscheidend ist der Kanal.
Jetzt muss ich auch den Ralf zur Hilfe bitten hier.
Ja, dann. Feuer frei.
Es gibt etliche sogenannte Banking-Trojaner, die eben jetzt nicht mehr, also nee, ich fange mal ein bisschen früher an. So Phishing war früher ganz normal, also Phishing und Online-Banking war immer so total eng verbunden. Mittlerweile, schon zu Recht gesagt, ist es eigentlich eher PayPal, Facebook, irgendwelche E-Mail-Accounts, Gaming-Seiten, World of Warcraft, also solche Accounts werden gestohlen, weil damit kann man eben auch Geld machen. Diese Sachen im Online-Banking-Bereich, die funktionieren eben nicht mehr mit den TANs, sondern die funktionieren... Weil die TANs eben nur noch eine zeitliche, kurze, also relativ kurz gültig sind, funktioniert das nicht mehr, dass man die Daten irgendwo stiehlt, irgendwo abspeichert und eine Woche später benutzt. Die Täter haben eine Weile sehr, sehr zeitnah diese Sachen verarbeitet. Das hat letztendlich dazu geführt, dass die Banken gesagt haben, das ist unsicher, dass über den gleichen Kanal diese Bestätigung abläuft. Sondern wir schicken diese TAN über einen anderen Kommunikationskanal, also sprich über das Handy. Und wenn man dann eben diese TAN im Browser eingibt, dann ist eben diese Transaktion über diesen zweiten Kommunikationskanal bestätigt. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Online-Banking-Trojaner eben als sogenannte Man-in-the-Browser-Attacke im Browser selbst drin sitzen. Und zwar sitzen die in dem Modul, dass die Daten verarbeitet, bevor sie verschlüsselt werden, wenn sie übertragen werden, und nachdem sie entschlüsselt werden, wenn sie ankommen. Und an der Stelle, das heißt, die Übertragung ist nach wie vor per HTTPS, das ist ganz normal. Also das heißt, die Datenkommunikation ist sicher, aber sie ist eben schon verfälscht worden, bevor sie verschlüsselt wurde. Und die Leute, also wenn sie am Browser sitzen, sehen sie einfach gar nichts, weil sie sind auf der richtigen Webseite, die Daten werden verschlüsselt übertragen, aber durch diese Man-in-the-Browser-Attacke werden die Daten manipuliert, bevor sie über die Leitung gehen. Und dann wird eben eine Transaktion, die sie vornehmen, sie überweisen die Miete an ihren Vermieter, wird eben so umgeändert, dass eben etwas höherer Betrag nach Osteuropa transferiert wird. Die Bank sagt dann, ja, gib mal TAN, sie suchen den aus ihrer Liste, oder eben die Bank schickt ihnen ihre SMS und am Ende geben sie diese TAN, wie auch immer die zu ihnen gelangt ist, oder sie nutzen so ein Hardware-Tool, wo diese TAN eben erzeugt wird, sie geben die ein und bestätigen letztendlich genau diese Transaktion, die sie nicht wollen. Und damit sie das nicht merken, merkt sich dieser Banking-Trojaner auch noch den Kontostand und ändert und manipuliert letztendlich, wenn Sie Ihren neuen Kontostand abfragen, den so, dass es so aussieht, als hätten Sie die Miete überwiesen und eben den aktuellen Kontostand, der Kontostand wird so angepasst, als hätten Sie Ihre ganz normale Transaktion vorgenommen. Das böse Erwachen kommt dann, wenn der Kontoauszug gedruckt
wird. Und das, Ralf Benzmüller hat mich hier auf der CeBIT am meisten erschüttert, als er das an einer der letzten Tage erzählt hat. Ich dachte, ich wäre so ein ganz Schlauer und habe gedacht, wenn du sowas überwiesen hast, guckst du eben nach, ob das Ganze richtig ist. Du hast 20 Euro überwiesen und jetzt, guck mal, die Bank hat die 20 Euro abgebucht. Wunderbar ist das passiert, dass das jetzt alles schon manipuliert werden kann. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ich höre auf mit Online-Banking. Also,
zur Ehrenrettung der Bank muss man eventuell noch dazu sagen, dass sie jetzt mittlerweile ein neues Verfahren entwickelt haben, um die TANs zu berechnen. Und da wird nämlich in der Berechnung der TAN berücksichtigt, welche Zielkontonummer und welcher Betrag dahin überwiesen wurde. Und wenn die unterwegs manipuliert wird, funktioniert diese Transaktion nicht mehr, weil die wird dann blockiert. Das Problem mit diesen Man-in-the-Browser-Attacken ist eben, dass auch solche Manipulationen eben vorgenommen werden. Also bei der Bank kommt ja eine Anfrage an, ich soll Betrag X nach Rumänien überweisen und eben nicht eine Anfrage nach, ich soll meine Miete an den Vermieter überweisen. Also von daher ist dieser Ansatz, dieses Geschäftsmodell oder dieser technische Ansatz von den Banking-Trojanern, der ist im Moment sehr schwierig zu knacken.
Herr Karten, wenn Sie vom Verfassungsschutz aus den Auftrag haben, Unternehmen zu beraten, können Sie im Vorfeld denn solche Attacken ausschließen durch bestimmte Verhaltensweisen, dass man sagt, nee, Kinders, mach das nicht so und so, sondern es gibt einen besseren Weg?
Auf diese generalisierte Art und Weise sicherlich nicht. Also wichtig ist als erster Schritt schon mal, dass diese Gefahren, die der Herr Benzmüller geschildert haben, dass die überhaupt in den Unternehmen und auch in den Köpfen von mir, von jedem Einzelnen ankommen, es gibt solche Gefahren. Und dass ich darüber auch zu einer bewussteren Nutzung der heutigen Technik, auch im privaten Bereich der Mobilfunktelefontechnik und dergleichen komme. Also ich glaube, die Technik bietet uns sehr viel. Wir haben viele haben noch nicht gelernt, ich auch eingeschlossen, diese Technik auch sehr verantwortungsvoll und sehr intelligent zu bedienen. Und ich glaube, das ist so ein Weg, den wir wieder finden müssen, dass wir nicht einfach nur in einen Rausch geraten über diese Technik, sondern anfangen, Mensch und Technik finden sozusagen wieder zusammen und ich beherrsche die Technik, vielleicht wie bei meinem Auto.
Ja, aber das ist ein schwerer, schwerer Weg. Denn wenn Sie überlegen, dass man heute noch Erfolg haben kann, indem man so tut, als wäre man eine Bank und da sagt, das ist eine Service-Sache, Sie müssen uns eine TAN schicken und das wird gemacht. Da fragt man sich, da ist noch nicht alles angekommen. Und da, man hat eine Untersuchung gemacht in der Fußgängerzone und hat dann gefragt, haben Sie eine TAN dabei oder können Sie mir eine TAN nennen? Und da waren Leute dabei, die haben freiwillig die TANs rausgerückt. Und solange das nicht überall bekannt ist, dass Tanz gefährlich sind, gefährlich sein können, kommt es vielleicht zu den Sachen.
Ja,
was hat man denn bei Ihnen gestohlen eigentlich, dass die Rechnung bei Ihnen ankam?
Also gestohlen eigentlich erst einmal gar nicht, sondern...
Nee, ich meine die Identität oder was, oder wie kommen die auf den Namen?
Der Italiener hatte meinen Namen, meine Adresse und meine Kreditkartennummer.
Aha. Ja.
Und all das reicht ja, um einzukaufen, um online
Wie ist er denn an die Adresse gekommen? Die steht ja nicht auf der Kreditkarte drauf.
Ich habe das über das LKA Rheinland-Pfalz prüfen lassen, diesen Vorgang. Und man kam dort zum Ergebnis, dass in einem Hotel, in dem ich abgestiegen war in Österreich, wahrscheinlich die Daten abgegriffen worden sind. Ja, ein Mitarbeiter dort soll wohl die Daten übernommen haben und hat die Daten verkauft anschließend. Also es fiel jedenfalls auf, es gab nicht nur die Bestellungen aus Italien, es gab auch noch andere Einkäufe. Ein Mensch aus England hat in einem Online-Shop eingekauft, ein anderer in Kanada hat in einem Astro-Shop eingekauft. Das war ein Schaden von insgesamt 1500 Euro. Also die Nummern und meine Adresse, die kursierte weltweit. Ja.
Und es ist ja erstaunlich, dass man tatsächlich Geld verdienen kann, auch mit Spam, das, was uns so täglich so erreicht. Da kostet laut dem Herrn Benz, kostet 1 Million Spam-Mails zu kaufen irgendwo, $20. So, und die kann ich mir verschicken lassen. Und in der Hoffnung, dass da irgendwelche Leute kaufen, was Viagra oder was immer ich da anbiete, und dann habe ich nachher mit drei Erfolgen, habe ich dann meine Kosten raus und alles andere, was noch kommt, das ist reiner Gewinn.
Ich glaube, der Herr Manske möchte dazu noch etwas ergänzen.
Die Preise sind ein ganz guter Ansatz. Also die Kreditkartendaten, die man Ihnen geklaut hat, wäre ich wahrscheinlich in der Lage, im Internet irgendwo zwischen 80 US-Cent und $1,20 anzukaufen. Ja, also das Angebot in der Underground Economy, also auf der dunklen Seite des Internets von gestohlenen Identitäten ist so immens groß. Also die letzten Zahlen, die wir gesehen haben, ein kompromittiertes Amazon-Account, also der Login-Name und das dazugehörige Passwort. In den meisten Amazon-Accounts liegen ja Zahlungsverbindungen dahinter. 100 Accounts kosten aktuell so irgendwo zwischen 15 und 20 Euro. Das heißt, das ist eine Massenware. Das heißt, wir reden eigentlich über Millionen von Kreditkartendaten, die irgendwo abhanden kommen und frei durchs Internet vagabundieren und für relativ kleines Geld eingekauft werden können.
Also so von der Seite der, also was jetzt auf den Rechnern selber passiert, es gibt diese sogenannten Keylogger. Das sind Computerschädlinge, die einfach alle möglichen Tastaturaktionen aufzeigen. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo einloggen, schreibt er alles mit und sendet die Sachen am Ende eben zu den Tätern und diese Daten werden einfach gehandelt. Und wenn Sie sich einloggen, dann loggen Sie sich ja einfach nicht nur auf dem PC ein, Sie loggen sich auch an Ihrem E-Mail-Konto ein, Sie haben ein soziales Netzwerk, Sie haben bestimmte Foren, die Sie besuchen, Sie tätigen Überweisungen, das heißt, die Kreditkartendaten werden auch entsprechend, alles, was Sie im Internet tun, wird im Prinzip mitgeschrieben, in großen Datenbanken gespeichert und dann in entsprechende Untergrundforen für mittlerweile, also zu Dumpingpreisen gehandelt, weil einfach diese Datenmengen, die da vorliegen, so groß sind, dass die Preise, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und es gibt so viele Daten, dass sie einfach total billig sein müssen, weil die sie sonst nicht verkaufen können. Und Sie sagten, da war jetzt ein Angestellter in einem Hotel. Das ist ja im Prinzip so ein Minimalszenario. Es gibt ja viel größere Angriffsflächen, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, diese ganzen Provider, die im Prinzip die ganzen Überweisungen für die einzelnen Webshops machen. Die bieten ja eine riesen Angriffsfläche, weil die nämlich alle diese Verbindungsdaten, die Kontodaten von allen möglichen Kreditkartenbenutzern, die haben die in ihren Datenbanken liegen. Und wenn diese Firmen gezielt angegriffen werden und diese Datenbanken gestohlen werden, dann hat man mit einem Schlag, das war glaube ich letztes Jahr, 40 Millionen aus Spanien, 40 Millionen Kreditkarteninformationen vorliegen, die man dann wieder in Untergrundforen verkaufen kann.
Da lässt sich ja wunderbar wieder eingrätschen. Vielleicht der ein oder andere hier im Publikum hat es wahrscheinlich auch schon von seinem Kreditkartenemittenten gehört. Es gibt neue Sicherheitsfeatures, die an den Kreditkarten hängen. Nennt sich Mastercard Secure Code oder Verified by Visa. Sammelbegriff ist 3D Secure. Das ist jetzt ein neues geheimes Passwort, das man mit seiner Bank ausmacht. Das wird unserer Einschätzung nach einfach dafür sorgen, heute, wie der Ralf Benzmüller es eben gesagt hat, versuchen die Hacker noch in zum Beispiel Webshops einzudringen, in Kreditkartenprozessoren einzudringen, um dort große Mengen strukturierter Daten auf einmal abzuziehen. Das wird sich unserer Ansicht nach verändern, weil ich jetzt in Zukunft bei diesen Shops nicht mehr alle Informationen als Täter bekommen kann, die ich benötige, um anschließend die Kreditkarte betrügerisch einzusetzen. Das heißt, 3D Secure wird unserer Einschätzung nach zuallererst auch mal dazu führen, dass der Angriffsdruck, der momentan noch auf der Industrie liegt, auf den Endkunden verlagert wird. Weil die bösen Jungs müssen jetzt zum Endkunden, zum Kreditkarteninhaber, weil nur noch der alle Informationen hat, die ich brauche, um eine Kreditkarte missbräuchlich einzusetzen.
Aber die wird er ja nicht freiwillig herausgeben, sondern da wird er ja mit Sicherheit dann sagen, nee, also Kinder so nicht.
Die bösen Jungs müssen ja nur darauf warten, bis sie das erste Mal mit ihrer Kreditkarte irgendwo bezahlen. Sie geben ihre Kreditkartennummer ein, sie geben den Namen auf der Karte ein, sie geben das Ablaufdatum ein, sie geben die CVV ein, das ist diese dreistellige Nummer, die auf der Rückseite steht, und anschließend werden sie weitergeleitet zur 3D-Secure-Authentifizierung und da geben sie ihr vorher vereinbartes Passwort ein. Und damit haben die Täter alles, was sie an Daten brauchen, um anschließend ihre Karte betrügerisch einzusetzen.
Der Keylogger zeichnet dann genau das Gleiche, also wie er vorher die Daten aufgezeichnet hat, zeichnet er auch diese 3D-Secure-Daten auf und hat die dann eben zur Verfügung. Und diese 3D-Secure, also Kreditkartendaten mit 3D-Secure-Code gibt es auch in den Shops zu kaufen, die kosten dann 20 Cent mehr.
Das heißt, wenn ich irgendetwas im Internet kaufe...
Aber das Problem, nochmal, um auf die Verantwortlichkeit zu kommen, das Problem ist eigentlich, dass die Verantwortung auf die Endkunden verlagert werden. Das heißt, die Banken sagen, sie haben ja dieses Secure 3D-Ding da eingegeben und deswegen sind sie selber verantwortlich. Und das ist meines Erachtens die größte Frechheit überhaupt.
Wenn ich irgendwas im Internet kaufe, kann ich nicht sicher sein, dass diese Daten, die ich einmal eingegeben habe, dass die in Zukunft nicht von irgendjemandem weiterverwendet werden. Was kann ich denn dann noch mit meiner Kreditkarte im Internet bezahlen oder geht es gar nicht mehr? Was ist die sichere Methode? Muss ich es überweisen, selbst überweisen? Wenn ich einen Fehler mache, ist es auch weg? Oder muss ich sagen, gut, buche es ab, dann kann ich es mir zurückholen? Oder was ist die sichere Methode?
Ja, es ist schwierig. Also man sollte einfach so, das Problem ist halt einfach, dass diese Rechner, wie sie heutzutage benutzt werden, man macht viel zu viel mit denen. Das heißt, man informiert sich auf Webseiten über aktuelle Nachrichten, man chattet in Foren, man geht im Rotlichtbezirk und so weiter. Also man nutzt diese Rechner für alle möglichen Aktivitäten, und nachdem man dann irgendwie im Rotlichtbereich war, geht man dann noch zu seiner Onlinebank und tätigt eine Überweisung. Und diese Parallelität auf einem Rechner, das ist möglicherweise mal ein Gedanke, von dem man sich dann zu Hause verabschieden sollte. Und wenn man zu Hause zwei Rechner hat, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man einen für sichere Geschäfte, also für sichere Transaktionen nimmt und den anderen eben zum Surfen und zum Spaß haben. Also ob man da nicht auch so physikalisch eine Trennung macht. Ansonsten
und dann
ist Not. Natürlich ein Virenschutz und Virenschutz heißt dann nicht irgendwie so reines Antivirus-Programm, sondern eine Internet-Security-Suite, wo ganz viele aufeinander abgestimmte Komponenten enthalten sind. Damit eben Rechner schützen, und dann ist man halt einfach schon deutlich besser geschützt, als wenn man eben nur auf kostenlose Produkte zurückgreift.
Herr Karten, ich nahm an, Sie wollten sich melden. Kennen Sie eine bessere Lösung?
Nicht eine bessere Lösung. Ich wollte das aber unterstützen und noch einen kleinen anderen Bereich dazu beleuchten. Also wir raten es natürlich Unternehmen, aber ich glaube, es muss auch im privaten Bereich inzwischen ankommen, dass ich tatsächlich für die seriösen Sachen einen seriösen Rechner habe, für die allgemeinen Sachen, die ich auf dem Rechner mache, einen anderen Rechner nutze. Was aber auch für uns eine Herausforderung dann zusätzlich ist, ist, dass Rechner, so glaube ich das, zunehmend weniger genutzt werden. Das heißt, das Internet oder das Verhalten wird immer mobiler. In Zukunft mache ich mein Geschäft vielleicht gar nicht mehr vom Rechner zu Hause, bei Amazon oder sonst bei eBay, was weiß ich, sondern ich mache es von meinem mobilen Telefon aus, vom iPhone, vom BlackBerry oder was es sonst noch so gibt. Und wenn man dann hier mal jetzt in die Runde fragen würde, bei allen Leuten, bei den vielen Leuten, die hier stehen, wie viel Sicherheit läuft denn auf ihren mobilen Geräten, dann zeigen wahrscheinlich nicht allzu viele auf, selbst auf so einer Fachmesse wie der CeBIT. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was uns in der Zukunft sehr stark angehen wird. Wir machen vielleicht unsere Rechnersysteme sicherer, wir ändern unser Verhalten zu Hause am Rechner, aber auch dahingehend, dass wir mehr und mehr mobile Geräte nutzen, die aber überhaupt nicht gesichert sind.
Mhm. Kann man mobile Geräte sichern? Ich glaube, Herr Manske, da könnten Sie was dazu sagen.
Nee, da müssen Sie den Wenzmüller fragen, ob die
ja,
das
der,
können.
Der will die Lösung verkaufen. Ich wollte jetzt erst mal wissen, ob es von der Seite, sagen wir mal, der Hersteller her, die Möglichkeit gibt, ein solches mobiles Gerät so zu bauen, dass wir vielleicht nächstes Jahr Dinge haben, wo es keine Probleme mehr dazu gibt.
Also ich kann mir vorstellen, also meine persönliche Einschätzung ist ja, das würde gehen, aber diese Geräte würde niemand kaufen.
Doch. Doch, lange, lange Zeit war das iPhone relativ sicher. Lange Zeit. Aber mit welchen Einschnürungen musste man das in Kauf nehmen? Man war Knecht von Apple und Apple wusste alles und Apple hat eben nichts zugelassen. Allerdings im letzten Jahr war es auch vorbei. Da ging ein Virus um.
Also vielleicht darf ich das noch eben ganz kurz zu Ende führen. Meine Einschätzung ist, es wäre möglich, sichere Endgeräte zu bauen, aber das wären statische Endgeräte. Auf diesen Geräten könnten keine sogenannten Apps installiert werden, dort könnten keine mobilen Dienste installiert werden, sondern das wäre halt dieses uralte, dämliche Nokia, das nur eine Taste hat, keine Kamera. Und das ist einfach nicht das, was heute der Markt fordert. Der Markt fordert heute, dass ich, und letztendlich auch alle, die hier stehen, oder viele von denen, die hier stehen, fordern, ich will mobil auf Facebook zugreifen können. Ich will mobil bei eBay mittags um 13 Uhr in der Mittagspause etwas ersteigern können. Alles soll, wie Sie auch gesagt haben, mobil sein. Und wenn Sie sich die neuen technologischen Entwicklungen angucken, es geht alles in Richtung Mobilität und letztendlich auch einer nomadisierenden Nutzung des Internets. Und insofern, also ich glaube schon, so wie es auch HBCI als Banking-Standard gibt, als vermeintlich sicheren Banking-Standard gibt, aber der war einfach nicht massenmarktfähig. Und ich glaube, das wäre auch mit diesen sicheren Mobilfunktelefonen so.
Also muss ich Ihren Rat annehmen und auch Ralf Benzmüller fragen, was können wir von Softwareseite machen, damit unsere Mobilität sicher wird?
Ja, das ist jetzt nicht so ganz einfach, weil, also technisch gesehen nicht so ganz einfach, weil diese verschiedenen mobilen Plattformen, die es da gibt, eben nicht so eine Monokultur wie im PC-Bereich darstellen. Es gibt diese iPhone, iOS-Plattform, wo ein bestimmtes System aufgebaut wurde. Es gibt Windows 7 Phone, es gibt Nokia Symbian, also die Symbian-basierten Geräte und es gibt eben auch die Android-basierten Geräte. Und alle funktionieren irgendwie so ein bisschen anders und jeder einzelne Hersteller hat sich auch eigene Gedanken darüber gemacht, wie so ein Gerät letztendlich so sicher ablaufen kann, dass man da nicht so viel Schindluder treiben kann, wie man das aktuell auf PCs treiben kann oder auf den historisch gewachseneren PC-Systemen treiben kann. Das heißt, wenn man sich die Architektur dieser Geräte genauer anguckt, dann ist da schon sehr viel gemacht worden, dass einzelne Applikationen nicht mehr in den Adressraum von anderen eingreifen können. Das heißt, alle Applikationen laufen in ihrer eigenen Sandbox. Und das heißt, das ist so, die haben ihren eigenen Bereich, in dem nur sie irgendwas tun können. Und wenn jetzt nebenan eine andere Applikation läuft, dann wissen die gar nichts voneinander und können auch nicht gegenseitig auf irgendwelche Sachen zugreifen. Davon gibt's leichte Varianten. Diese Varianten, also okay, aber letztendlich geht es darum, das ist dann auch für uns ein Problem, wenn wir so einen Virenscanner bauen wollen, weil wir natürlich mit unserem Virenscanner auch in dem Gerät drin sitzen, in unserer eigenen Sandbox wunderschön scannen können, aber letztendlich an dem Gerät selber gar nichts finden können. Das ist zum Beispiel ein Problem, das technische Problem, überhaupt eine Schutzsoftware auf dem Apple iPhone auszurollen, weil diese Möglichkeiten gar nicht gegeben sind, dass man Informationen über alle möglichen Applikationen hinbekommt. Auf Android ist das möglich, Auf Android ist auch, also ist entsprechend mehr möglich, und im Moment ist Android auch so die einzige Plattform, oder nicht die einzige, aber die Plattform, die am massivsten ausgenutzt wird. Und da können wir eben halt auch entsprechende Schutzlösungen bieten. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, es ist schon so, dass die Leute gelernt haben, aber so 100% sichere Geräte, und dann sind wir im Prinzip wieder bei Herrn Manske, 100% sichere Geräte sind nicht wirklich funktional, weil einfach die Einschränkungen, die man dadurch hat, dazu führen, dass sie letztendlich nicht mehr so multifunktionsfähig sind.
Herr Kaden, das Hören, was wir hier hören, heißt eigentlich, dass wir gar nicht mobil mit sensiblen Daten umgehen dürfen. Oder gibt es Lösungen, wo man sagt, okay, wenn du das und das beachtest, dann kann man das Risiko in irgendeiner Art begrenzen, einschätzen oder erkennen, wenn irgendetwas passiert?
Ja, ich glaube, dass ich einfach zwischen Lebenswelten lernen muss, zu unterscheiden. Es gibt einmal die Lebenswelt Beruf, wo ich mit sensiblen Daten umgehe. Dafür habe ich ein Gerät, und das wird vielleicht auch recht restriktiv gehandhabt. Natürlich ist der Charme zum Beispiel vom iPhone, dass ich mir Apps runterlade, und davon lebt dieses Teil. Wenn ich das aber akzeptiere, dann ist es so, die Technische Universität in Wien hat das ja aktuell untersucht und sich, ich glaube, 1483 Apps mal angesehen und dabei festgestellt, dass 55% dieser Apps Informationen nach außen senden. Das heißt, sobald ich anfange, mir diese Sachen auf mein iPhone, BlackBerry oder was weiß ich zu laden, mache ich dieses Ding unsicher. Und das heißt, als Konsequenz, wie ich eingangs sagte, wenn ich das, ich muss tatsächlich in diesen beiden Lebenswelten sein. Ich habe ein Gerät recht restriktiv, überhaupt nicht charmant, ist halt nicht so schön, und ich kann da nicht so viele Sachen mitmachen. Das möchte ich natürlich, als moderner Verbraucher möchte ich das selber auch. Und deswegen muss ich damit lernen, dass ich tatsächlich, wenn ich ein solches Sicherheitsbedürfnis habe, mit unterschiedlichen Geräten operiere, im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich, sogar zu Hause beim Online-Banking vielleicht und auch wenn ich mobil unterwegs bin. Das heißt, ich muss als einzelner Mensch mir eine Analyse machen, gibt es irgendwas, was ich schützen muss, soll irgendwie der Herr Back oder der Herr Rudolf manche Sachen von mir nicht wissen, dann trenne ich die Geräte. Wenn ich sage, das, was da drauf ist, ist okay, da mache ich kein Online-Banking, dann trenne ich sie halt nicht. Aber diese persönliche Analyse muss heutzutage jeder Einzelne und jedes Unternehmen machen.
Das heißt, ich muss dann 2 oder 3 Telefone mit mir rumschleppen, Herr Manske?
Das wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, wie viele PCs haben Sie denn zu Hause?
17, 18.
Und die benutzen Sie auch so sauber getrennt, wie der Herr Kaden das eben beschrieben hat?
Oh, ja, die sind in einem sehr sicheren Netzwerk, ja. Aber wenn ich 17, 18 Telefone rumschleppen müsste, dann brauchte ich doppelte Hosenträger, also so.
Die Frage ist halt immer, der Herr Benzmüller hat es ja eben auch gesagt, nach der Usability. Ja, es mag sichere Modelle geben, aber wer akzeptiert das von den Kunden? Wer schleppt tatsächlich, also ich schleppe jetzt schon 3 Telefone, ein privates, ein dienstliches und eins für die Rufbereitschaft mit mir rum. Wenn ich jetzt noch eins haben soll, mit dem ich Online-Banking und noch eins für Amazon, diese Idee wird sich, denke ich, so nicht umsetzen lassen.
Aber unsere Bundeskanzlerin, die hat ein Telefon, das ist abhörsicher. Das kann noch nicht einmal mit gängigen Mitteln geknackt werden. Warum bekommen wir keine abhörsicheren Telefone, die auch eine sichere Übertragung ermöglichen, wo ich auch weiß, dass es wirklich nur da ankommt, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel, um irgendwelche finanziellen Transaktionen mit meiner Bank abzustimmen. Warum geht das denn nicht, wenn ich die Sprache wirklich sicher übertragen kann, die ja auch digitalisiert übertragen wird? Warum nicht Daten?
Weißt du, was das rote und schwarze Telefon kostet von der Angela Merkel?
Ich weiß, was es kostet, ich weiß, was die Zusatzteile kosten und so. Okay, aber das ist ja nun für Einzelne gemacht. Wenn das mal in einem Massenmarkt wäre, sähe die Welt anders aus. Ich frage mich, ist das eine Lösung, dass man vielleicht so etwas machen könnte?
Also was sicherlich eine Lösung ist, ist, dass ich zum Beispiel Daten anfange, und da gibt es ja erste Produkte, Sie haben es ja angedeutet, dass ich anfange, Daten verschlüsselt auf dem Telefon abzulegen, wenn ich private Daten da drauf habe. Das schon, aber Sie brauchen natürlich auch ein Telefon, mit dem Sie mit jedem sprechen können. Das heißt, wenn ich ein verschlüsseltes Telefon habe, Sie nicht können, wenn ich mal miteinander kommunizieren, macht das Telefon keinen Sinn mehr. Also von daher sehe ich von der Durchsetzungsfähigkeit her da noch leichte Mängel.
Gut, aber ich kann ja wohl von meiner Bank erwarten, dass die verschlüsselten Datenverkehr annimmt. Denn die muss ja im Grunde genommen auch an meiner Sicherheit interessiert sein.
Das tut die Bank ja auch. Sie nimmt ja verschlüsselte Daten entgegen. Das Problem ist nur, dass der Trojaner die Daten als letzter sieht, bevor sie ihren Rechner verlassen, verschlüsselt werden und an die Bank geschickt werden. Und er ist der Erste, der die Daten aus dem Tunnel wieder entnimmt. Das heißt, der Trojaner steuert, was sie sehen und was sie nicht sehen. Und da kann Ihre Bank nicht viel machen.
Also Ralf Benzmüller, da sind wir wieder im Browser, wo sich das trojanische Pferd versteckt hat und Schweinereien macht. Können wir dagegen was unternehmen?
Ja. Gut. Also ja, wir haben jetzt ein Modul entwickelt, was in der nächsten Produktgeneration mit ausgerollt wird, was im Prinzip im Browser eben diese Schädlinge entdeckt, die diese Manipulationen vornehmen und diese Schädlinge dann auch deaktiviert. Und zwar unabhängig davon, wie die funktionieren. Also unabhängig davon, ob wir dafür eine Virensignatur haben, sage ich mal. Also das heißt, wir erkennen die anhand der Funktionsweise und können die dann auch entsprechend deaktivieren.
Was haben Sie eigentlich daraus gelernt, Herr Verheyen, dass man Ihre Identität geklaut hat und damit Sie geschädigt hat?
Ich habe daraus gelernt, dass das Netz nicht sicher ist. Sie können im Grunde nichts dagegen unternehmen. Ich bin dem Fall ja hinterhergegangen und habe versucht rauszukriegen, wo sitzt der Täter und wie ist das gelaufen, wie haben die das gemacht? Und ich bin nach Italien gefahren, wollte diesen Herrn Toni Bettine, hieß er, finden, der ja diese T-Shirts gekauft hat. Ich hatte eine Adresse in der Nähe von Milano und bin dorthin gefahren mit Kamera und habe dann recherchiert vor Ort und habe die Adresse auch gefunden und habe dann herausgefunden, dass er dort wohl gewohnt hat oder zumindest eine Postadresse in einem Haus hatte, in dem sehr viele Migranten in der Nähe von Milano lebten. Und Ergebnis war, es hing ein Zettel an einem Briefkasten mit dem Namen, aber nur so lange, bis die Post eben eintraf. Die Pakete trafen ein und dann war der Name wieder weg. Das heißt, man kommt eben im Grunde nicht hinterher. Und ob er jemals dort gewohnt hat, wissen wir nicht. Es ist nur bekannt, dass die Post eben dort angekommen ist. Ja? Und die Firma, die T-Shirts geliefert hat, hat dann versucht, die IP-Adresse rauszukriegen, von wo aus dieser Angriff gestartet worden ist. Von wo sind die Bestellungen aufgegeben worden. Und die kamen gar nicht auf Italien, die kamen auf die USA. Die haben gemerkt, ein Rechter in den USA hat diese Bestellung im Grunde abgeschickt. Das heißt also, wir haben es hier mit einem vernetzten System zu tun, mehrere Rechner hintereinander geschaltet und damit kommen sie nicht mehr drauf. Sie können dann nicht mehr rauskriegen, wer hat hier eigentlich die Betrügerei genau gemacht. Ja, also mein Fazit ist, sie kommen nicht drauf, wenn es so läuft, wie es hier gelaufen ist, sie kommen nicht drauf. Und
es wird kein Einzeltäter sein, ne? Das wird wahrscheinlich so eine Gang sein.
Vermutlich.
Ja. Wenn da Italien und Amerika zusammenhängt.
Ich meine, ich war ja hier bei GData, bei Ralf Benzmüller und er hat mir auf einem Monitor gezeigt, von wo aus ständig solche Angriffe laufen und wie das weltweit vernetzt funktioniert. Da stehen sie sprachlos vor dem Bild und verlieren den Glauben. Ja.
Ralf Benzmüller, ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, dass das Geschäft mit den Cyberkriminellen eine Dimension erreicht hat, die über der des weltweiten Drogenhandels liegt. Wie kommt man eigentlich an diese Zahlen?
Ja, das ist ziemlich schwierig, aber wahrscheinlich kann der Mirko Manske da ein bisschen mehr zu sagen. Also es ist, manchmal werden halt Täter gefasst und in den dazugehörigen Gerichtsverhandlungen werden dann auch Zahlen veröffentlicht und man kann die dann hochrechnen. Genaue Zahlen gibt es da natürlich nicht, weil, also zumindest nicht uns bekannt, und vielleicht kannst du da mehr zu sagen.
Ja, also diese Zahl, die Sie zitieren, kommt, glaube ich, aus einer Studie der UN, die schon ein, zwei Jahre alt ist. Diese Zahl, die da entstanden ist, ist sehr stark vom US-Markt getrieben. In den USA hat jede Kreditkarte, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt betrügerisch eingesetzt worden ist oder nicht, einen potenziellen Schadenswert. Und dieser Schadenswert wird, ich glaube, mit 600 US-Dollar beziffert. Und so entstehen also Zahlen, indem man sagt, okay, es sind letztes Jahr vielleicht insgesamt 1,2 Milliarden Kreditkartendatensätze verloren gegangen. Jede Karte hat einen potenziellen Schaden von 600 US-Dollar. Und so kommen sie schon relativ schnell auf relativ große Zahlen. Hinzu kommt aber eben auch, dass man bestimmte Standardwerte hat für bestimmte Straftaten. Man hat Zahlen, belegbare Zahlen, wie oft diese Straftat sich in einem Jahr ereignet hat. Auch da wird wieder hochgerechnet. Belastbar sind diese Zahlen aus meiner Sicht genauso sehr oder genauso wenig wie die Zahlen dazu, wie viel im internationalen Drogenhandel tatsächlich an Geld umgesetzt wird. Wer immer diese Zahl berechnet hat, wird auch zu einem gewissen Teil in die Glaskugel geguckt haben.
Mhm. Wer war dann jetzt bei Ihrem Deal der Verlierende? War das der Versender, der Hersteller?
Es ist im Grunde eine Geschichte. Ich habe natürlich die Karte sperren lassen und die Bank sagte mir natürlich, ich hafte nicht, sondern ich müsste keinen Schaden tragen, sondern die Bank würde erst einmal gerade stehen dafür. Der Kunde würde mit maximal 50 Euro haften, sagte die Bank. Und daraufhin hat die Bank aber geschaut, ob sie das Geld nicht zurückkriegen kann von der T-Shirt-Firma in Ostdeutschland, die die Ware ja ausgeliefert hat. Das hat sie auch gemacht, sie hat die Beträge rückgebucht und daraufhin hatte die T-Shirt-Firma natürlich den Schaden und versuchte das Geld von mir zurückzukriegen, indem sie ein Inkassobüro beauftragt hat. Und ich dachte auch, Gott, um Himmels Willen, jetzt muss ich auch noch einen Anwalt organisieren, um diesen Schaden abzuwenden. Es gab ein langes Hin und Her, viele Briefe und am Ende hat dann die T-Shirt-Firma den Schaden wirklich tragen müssen. Und der Grund dafür ist der, die Banken haben ja mit den Firmen, die es erlauben, diese Karte oder jene Karte einzusetzen im Onlinehandel, Verträge. Und wenn diese Unternehmen diese Verträge nicht abgeschlossen haben, bleiben sie selbst auf dem Schaden sitzen. Ja? Und ich habe dann bei dieser Firma noch nachgefragt, warum sie denn mit der Bank nicht einen solchen Vertrag gemacht hat. Antwort, das wäre zu teuer und deswegen machen sie es nicht. Und sie selbst haben das wohl ausgerechnet. Sie sagen, ein gewisses Quantum an Betrügerei nehmen sie in Kauf. Und weil sie es ja ausgerechnet haben, wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen höher schrauben, dann verdienen wir weniger, als wenn wir ein bisschen Betrug zulassen. Ja, und deswegen läuft es so, wie es läuft.
So denken das ja auch die Banken seit vielen Jahren mit ihren unsicheren Karten, die sie da ausgeben, diese Bankkarten. Und es ist ja immer noch der in klarer Schrift lesbare Magnetstreifen darauf. Das ist schon 25, Wolfgang, wie lange ist es her? Oder 28 Jahre.
83
haben wir. 83, ja. Da haben wir das Ding mal ausgelesen. Das war damals kein Problem. Damals gab es noch in den Rechenzentren die Tape Monkeys, die die Bänder geschnitten haben. Und da gab es eine Flüssigkeit, die schnell verdunstet ist. Da waren ganz feine Eisenspäne drin, auf dem Magnetstreifen drauf. Innerhalb von Sekunden konnte man die Struktur der Magnetfelder darauf sehen. Das sind einfach nur Linien. Und wir hatten damals zur Korrektur von Magnetbändern auch Stifte, die sahen aus wie ein Bleistift oder wie ein Radiergummi, den es so als Stift gibt. Und da konnte man auch wieder Magnetfelder draufschreiben von Hand. Und da war es nur noch die Sache, die Norm zu bestellen, die öffentlich zu kaufen ist. Und da drin stand, in welcher Spur, an welcher Stelle, welches Bit welche Bedeutung hatte. Und schon konnten wir die Dinge manipulieren. Und der damalige Sparkassenpräsident, der Herr Geiger, der war nicht bereit, mir vor der Kamera Rede und Antwort zu stehen, warum man so einen Blödsinn macht. Und die Banken haben das jahrzehntelang verschwiegen und durchgezogen. Und bis heute noch sind diese dummen Magnetstreifen da drauf, denn die Bank ist einmal stark und erst so ganz langsam werden die Gerichte ein bisschen schlauer und sagen, wenn eine Bank sowas macht, dann muss sie dafür auch zahlen. Denn normalerweise sagen die Banken, da hast du bestimmt deine PIN und deine Karte zusammen aufbewahrt und können sich dann gegen jemanden, der nicht den Mut hat oder nicht das Geld oder nicht die Kraft, auch durchsetzen. Und viele von denen habe ich kennengelernt, die auf ihren Schaden sitzen geblieben sind. Jetzt hören wir hier im Prinzip das Gleiche wieder.
Ja, wir hatten damals, um das noch ein bisschen zu erweitern, die Technik war noch nicht ganz so weit wie heute. Heute ist das gar kein Problem mehr, so einen Magnetstreifen zu lesen. Lesegerät 5 Euro oder sowas in der Richtung. Damals war es vielleicht 40 Mark. Hatten wir dann gemacht, die Banken waren doch noch nicht online miteinander verbunden. Und dann brauchte man nur hinzugehen. Man durfte einmal am Tag 400 Mark, glaube ich, holen oder 1400, glaube ich, war das. Durfte man lösen. Dann ist man hingegangen an sein Gerät, hat geguckt, wo ist denn der Datumsstreifen. hat den Datumsstreifen zurückgesetzt vom 20. Oktober auf den 19. Oktober, ist zur nächsten Bank gegangen. Da hat das Gerät gelesen, 19. Ach, der hat heute noch nicht abgehoben am 20. und hat wieder Geld gespuckt. Dann hat man wieder zurückgesetzt, ist zur nächsten Bank gegangen und wieder 400 Mark. Das ging gut, das haben wir gemacht.
Und Pins ausprobieren. Mit Aufsicht, ja? Pins ausprobieren war auch relativ einfach. Dafür gab es 3 Bit auf einer Spur. Und da brauchte man nichts anderes zu machen. Jedes Mal beim Fehlversuch wurde das Ding hochgezählt. Wir hatten zwar nur 3 Versuche, aber vorher haben wir natürlich das Ding auf 8 gestellt. Und jedes Mal hat das Ding runtergezählt und bei 0 hat er gesagt, die Karte gehört mir. Aber wir haben gedacht, vorher machen wir wieder unsere 3 Striche da drauf und da hat er wieder von vorn angefangen. So primitiv und dumm ist man vorgegangen.
Ist man heute noch, nachdem man versucht hat, den Chip auszulesen und die Chips kaputt waren, musste man wieder, damit es überhaupt funktionierte, Anfang letzten Jahres wieder zurück auf die Magnetstreifen.
Ja, wobei, also vielleicht muss man da zur Ehrrettung der Banken aber auch sagen, das Problem mit Pin and Chip ist ja, ich brauche für Pin and Chip, also um wegzukommen vom reinen Auslesen des Magnetstreifens, brauche ich die entsprechenden Akzeptanzgeräte. Und Kreditkarten sind ja per Natur erstmal dafür geschaffen, international eingesetzt zu werden. Das heißt, für eine Kreditkarte hilft mir das jetzt nicht übermäßig viel, wenn ich in Deutschland 80% der Kreditkartenakzeptanzstellen mit Pin-and-Chip-fähigen Lesegeräten ausgestattet habe. Ich muss halt die großen Urlaubsmärkte zum Beispiel oder die großen Geschäftsreisemärkte wie die USA, wie Asien auch entschließen. Und wenn diese Märkte, wenn ein Markt USA, die dortigen Banken sagen, das ist zu teuer, weil diese Pin-and-Chip-Karten kosten einfach mehr Geld als die dummen Magnetkarten, dann können sie hier im lokalen Markt gerne Pin-and-Chip machen. Aber wenn sie in die USA in Urlaub fahren wollen, müssen die Daten auf dem Magnetstreifen stehen. Und insofern ist das ein globales Problem, dass man jetzt als deutsche Bank oder deutsche Sparkasse oder deutsche Genobank allein überhaupt nicht lösen kann.
DDoS-Blockierungen sind ja nun auch mittlerweile akut und bekannt geworden, ist die Frage. Wer möchte dazu was sagen? Herr Manske oder Ralf?
Ich erkläre vielleicht mal kurz, was das ist. So ein DDoS ist eine Abkürzung für ein englisches Wort, das heißt Distributed Denial of Service. Das erkläre ich jetzt mal. Denial of Service ist einfach eine Überlastattacke. Das heißt, ich bombardiere einen Rechner mit Anfragen, und zwar so vielen Anfragen, dass er nicht mehr regulär arbeiten kann. Gerne genommen zum Beispiel bei Webservern. Ich rufe bestimmte Webseiten auf oder ich schicke an bestimmte Dienste bestimmte Pakete, die dazu führen, dass der Rechner einfach in so eine Warteschleife gerät und er dann durch die Vielzahl der Pakete, die ich ihm schicke, also das sind Hunderttausende pro Sekunde, einfach nicht mehr in der Lage ist, ganz normale Anfragen zu beantworten. Und diese Distributed davor heißt, dass es nicht von einem Rechner ausgeht, sondern von ganz vielen verschiedenen. Und das ist halt ein typisches Szenario für Botnetz-Angriffe. Das heißt, der Angriff erfolgt nicht von einem Rechner, sondern von Tausenden, von Zehntausenden und teilweise sogar bis zu Hunderttausenden Rechnern, die dann alle auf ein Ziel zielen. Und um so eine Überlastattacke auszuführen, braucht man aber nicht Hunderttausende Rechner, ein paar Hundert reichen aus, um auch schon richtig große Webpräsenzen auszulasten, dass die eben nicht mehr funktionieren. Und dahinter steckt eben so ein Geschäftsmodell, über das der Herr Manske sicher deutlich mehr erzählen kann als ich.
Ja, also unsere Kunden wollen Geld verdienen. Und die Frage ist ja, wie kann ich mit sowas Geld verdienen?
Die Kunden vom Bundeskriminalamt?
Ja, also die Polizei nennt ihr Gegenüber häufig Kunden, weil irgendwie heute in der modernen Welt jeder Kunden hat. Und wir haben auch Kunden. Wie kann ich also damit Geld verdienen? Das ist momentan, haben wir jetzt in den letzten 6 bis 12 Monaten gesehen. Es gibt bestimmte Präsenzen im Internet, also sei es jetzt ein E-Commerce-Shop, oder zum Beispiel ein Webradio, wenn die nicht mehr erreichbar sind, dann gehen deren Benutzerzahlen nach unten, damit gehen zum Beispiel Werbeeinnahmen nach unten und das ist relativ schnell für solche Unternehmen existenzbedrohend. Wenn also so ein DDoS-Angriff über meine Webpräsenz gelaufen ist und sich anschließend jemand bei mir meldet und zu mir sagt, hast du gesehen, was in den letzten 2 Stunden bei dir passiert ist? Hast du gesehen, dass du nicht mehr erreichbar warst? Und mir dann eine Lösung anbietet, indem er zum Beispiel sagt, wir beide könnten doch einen Beratungsvertrag schließen und du zahlst mir einfach 1000 Euro im Monat und dafür sorge ich, dass so etwas bei dir nicht mehr passiert. Also früher hieß das Schutzgelderpressung in der analogen Welt und wir sehen einfach, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie viele kriminelle Geschäftsmodelle, die es seit Jahren in der realen Welt gegeben haben, einfach in diesen digitalen, virtuellen Raum übertragen werden. Und wir, also bei uns intern bezeichnen wir diesen Modus operandi als Pizzeria 2.0.
Ja, passt ja zum Internet. Was können wir eigentlich tun? Sind wir in den Fängen der E-Kriminellen? Sind wir wirklich gefangen von E-Crime? Und wenn ja, wie kommen wir da wieder raus?
Was wir auf jeden Fall sind, wir sind stark gefährdet. Das finde ich aber, damit das auch nicht zu negativ wird, nicht so schlimm, weil ich glaube, jedes Zeitalter hat seine Gefahr. Also vor 200 Jahren musste ich vielleicht damit leben, dass meine Postkutsche überfallen wird. Das ist heute nicht mehr das ganz große Problem. Die Probleme haben sich geändert.
Aber nur, weil es keine Postkutschen mehr gibt,
genau,
sonst würden die immer noch überfallen.
Es gibt heute keine Postkutschen mehr, aber es gibt quasi Adaptionen der Postkutschen, der Gefahren, die daraus resultieren. Und auf diese neuen Gefahren muss ich mich einfach einstellen. Das heißt, neben aller Begeisterung für Technik muss ich auch ein kleines Ohr auf die Gefahr legen und ein kleines Ohr darauf legen, wie verhalte ich mich gegenüber der Gefahr. Und ich glaube, wenn ich da ein bisschen bewusster werde, dann mache ich es den Tätern schwieriger. Und wenn ich es den Tätern schwieriger mache, dann habe ich einfach eine Situation, sie müssen mehr Engagement in ihren Angriff legen und das gibt mehr Hinweise, um entsprechende Ermittlungen zu führen. Das ist wie beim Einbruch, da versuche ich den Täter auch möglichst lange vor der Tür zu halten, damit er besser entdeckt werden kann. Ich glaube, das ist so eine Chance, die hat man nach wie vor. Natürlich wird es immer Kriminalität geben, die Gefahr ist da, aber wir können schon ein bisschen aktiv damit arbeiten, aber da müssen wir uns auch einbringen aktiv, um das dem zu begegnen.
Wenn ich mir ein neues Telefon kaufe und keine Apps da drauf lade, kann ich dann sicher sein, dass ich sicher bin?
Da fragen Sie am besten das BSI.
Gut, eine schöne Antwort. Aber ist das Telefon für uns eigentlich jetzt durch diese neuen Attacken, die da durch die Welt geistern, nicht mehr von Interesse für Geschäfte über das Internet?
Also unsere Einschätzung ist, dass die 2011, 2012 wird aus Sicht der Kriminellen das Jahr des Handys werden. Und wir sehen die ersten Anstrengungen, die jetzt gerade aktuell in den letzten Wochen auch auf den deutschen Markt eingeflutet sind. Und das wird zunehmen. Es macht aus Sicht der Kriminellen einfach sehr viel mehr Sinn, die Mobilfunktelefone anzugreifen. Und wenn Sie jetzt hier mal jeden aufzeigen lassen würden, der ein Smartphone hat, würden bestimmt 50% der Leute tatsächlich den Arm heben. Und für die Täter ist doch in so einem Smartphone schlummern ja noch viel mehr spannende Informationen als eigentlich nur in so einem Heim-PC. Denn das Smartphone weiß zum Beispiel zu jeder Zeit, wo sie gerade sind. Und wenn ich das Smartphone fragen kann, wo sie gerade sind und wo sie die letzten 2 Tage waren, und ich tatsächlich weiß, wo sie normalerweise sind, dann kann ich den Schluss ziehen, sie sind gerade nicht zu Hause. Und sie sind zwar schon seit 2 Tagen nicht mehr zu Hause. Und für die Information, dass jemand gerade nicht zu Hause ist, gibt es andere Kriminalitätsbereiche, die dafür viel Geld zahlen. Denn ich breche natürlich am besten in die Häuser ein, wo keiner zu Hause ist.
Und dann gibt es noch das Problem mit Bluetooth. Wenn ich Bluetooth eingeschaltet habe und sichtbar bin, dann kann natürlich mein Telefon auch angegriffen und auch übernommen werden. Ralf Benzmüller, da gibt es ja Beispiele dafür.
Ja, in der Tat. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Attacken, die über das Bluetooth-Protokoll funktionieren. Das Gute an Bluetooth, also jetzt aus Verteidigungssicht, ist, dass das Ganze räumlich sehr begrenzt ist. Wenn man dann weiß, hier so bei einer Cebit, man ist in der Security-Halle, könnte eventuell damit rechnen, dass irgendein Sicherheitsanbieter mal wieder eine Feldstudie macht, ist es vielleicht ganz sinnvoll für die Zeit, wo man sich hier auf der Messe aufhält, auf diese Funktionalität zu verzichten und erst wenn man aus so einem Bereich eben dann wieder raus ist, dann wieder anzuschalten. Man kann sich diesen Angriffen wesentlich besser entziehen. Und das andere ist natürlich auch für die Kriminellen selber, es ist sehr unattraktiv, weil die sich natürlich in einem räumlich sehr nahen Bereich aufhalten müssen, was natürlich die Chance für die Polizei erhöht, solche Leute dann auch dingfest zu machen.
Ralf, da ist ein sehr schönes Bus. Haben wir schon mal probiert, dass es so anfing und das noch keiner wusste. Im Bus findest du immer zwei, drei Leute, die so ein Bluetooth offen haben.
Und in der U-Bahn in Moskau, da haben wir auch einen Bekannten, den Peter Welchering, der hat dort versucht, das mal zu testen. Und er war nach keine drei Minuten in der U-Bahn in Moskau und schon hatten sie das speziell von ihm präparierte Telefon gekapert. Ja. Also gerade in den Bereichen, wo viele Menschen nahe beieinander sind, sollte man tunlichst die Bluetooth-Funktion, die man vielleicht im Auto braucht, ausschalten. Denn das ist ein Einfalltor, das können wir noch gar nicht normal schützen. Da kann man nur eins machen, aus und weg.
Und wir müssen, glaube ich, noch etwas erreichen, das geht dann auch die Polizei an. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Power in die Polizei bringen, dass ich, wenn mir so etwas passiert ist, wussten Sie denn, wo Sie hingehen mussten? Kann ich zu jeder Dienststelle gehen und kann sagen, ich bin irgendwo internetmäßig da, irgendwie ist da was passiert, ich glaube, ich bin betrogen worden. Klappt das heute?
Das können Sie überhaupt nicht.
Nee.
Das können Sie überhaupt nicht. Also als ich meinen Fall erlebte, bin ich zu meinem Polizeipräsidium gegangen. Und dort sagte man mir, ach du liebe Güte, Italien, Rechtshilfe mit Italien, vergessen Sie das doch bitte. Und das hat doch keinen Sinn. Ich bin dann zum Landeskriminalamt gegangen, um diesen Fall dort anzuzeigen. Also es ist wirklich kurios. Und die Banken selbst ermutigen einen auch nicht gerade, einen solchen Fall anzuzeigen, weil sie immer sagen, das brauchen Sie nicht, das regeln wir anders. Also,
Herr Verein, zahlen Sie jetzt Ihr Hotel in bar?
Nee, immer noch nicht. Ich bin immer noch ein Kreditkartennutzer. Ja, ich passe nur mehr auf.
Aber Sie konnten da gar nicht aufpassen, wenn diese Daten abgegriffen wurden von irgendjemandem?
Nee, es gibt keine absolut sichere Möglichkeit, die Kreditkarte so einzusetzen, dass keiner drauf kommt. Das geht nicht. Ja. Das Einzige, was ich mache, ist jetzt ich habe meine Rechner mit dem modernsten Antivirusprogramm ausgestattet und ich mache von meinem Smartphone mache ich keine finanziellen Transaktionen, mache ich nicht. Also nur E-Mail-Verkehr und Telefonat, alles andere nicht. Ja.
Wenn ich aber jetzt mündlich mit meiner Bank verkehre, gibt es da auch irgendwelche Angriffe? Ich rufe meine Bank an, die Sachbearbeiterin kennt mich, die ist auch sehr nett, ich rufe gern da an und sage, hier, pass mal auf, so und so, das und das und dann überweist sie das. Gibt es da Probleme?
Wie findet die Mitarbeiterin, mit der Sie telefonieren, denn raus, ob Sie sind?
Die stellt mir ein paar mehr oder weniger Fragen, die ich für überflüssig halte, die für Sie aber wichtig sind.
Genau.
Geburtsort, Geburtsdatum, was hast du da angegeben oder wo war denn der vorherige Wohnort? Und das ist aber ein nettes Gespräch, das Mittel ist nett.
Genau, also die Frage ist halt, wie tiefgreifend dieser Sicherheitscheck ist. Wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, dass Trojaner in eine ganz normale Webseite hinein genau Phishing-Elemente injiziert haben, die genau nach solchen Informationen fragen, damit der Täter anschließend bei der Bank anrufen kann, sich als ich ausgeben kann, diese zwei, drei standardisierten Fragen beantworten kann und anschließend dann Geld rausleitet. Also das Problem ist halt grundsätzlich einfach, wie gehe ich mit meinen Daten um, wie vorsichtig bin ich mit meinen Informationen und wie argwöhnisch bin ich auch, wenn auf einer Seite, auf der ich eigentlich nur mit meiner Kreditkarte bezahlen will, auf einmal nach meinem Geburtsdatum, nach der Referenzkontonummer und nach den letzten drei Umsätzen auf meiner Kreditkarte gefragt wird. Studien und auch unsere Erfahrung zeigen, dass eben viele Leute bereit sind, diese Informationen einzugeben, weil sie dem, was sie da am Bildschirm sehen, trauen. Und ich glaube, da wird auch GData sicherlich zunicken. Die Zeiten, dass ich das blind glauben kann, was ich da auf dem Bildschirm sehe, die sind einfach vorbei.
Ralf Benzmüller, stimmt das? Nickt GData dazu?
Bitte?
Ob GData dazu nicken kann?
Ich hab das vorhin schon so angedeutet, dass man im Prinzip wirklich so auch überlegen sollte, ob man nicht bestimmte Sachen eben trennt inhaltlich. Und da sollte man eventuell auch wirklich dann auch mal ein bisschen genauer überlegen, wenn man einen Zweit-PC hat, dass man eben für solche sensitive Transaktionen eben dann auch einen gesonderten Rechner nimmt. Oder es gibt sogenannte virtuelle Maschinen, also VirtualBox ist eine Software, die ein Rechner im Rechner ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Rechner im Rechner dazu benutze, um schädliche Webseiten aufzusuchen, dann wird nur diese Box infiziert. Also nur, das ist eigentlich schlimm genug, aber das eigentliche Basissystem ist immer noch sauber. Und wenn ich dann in einem Rechner zwei verschiedene Rechner im Rechner benutze, um eben sichere Transaktionen und unsichere Transaktionen zu verwenden, dann kann man dann auch weiterhin Dings. Also ich will, es ist immer schwierig, wenn man halt über bestimmte Sicherheitsangriffe spricht, dann werden Leute, also dann ist es immer ganz gefährlich, dass man sagt, das lässt sich ja alles missbrauchen, das ist total gefährlich. Es ist halt, aber das ist, so ist das Leben. Ne? Man geht über die Straße, wird überfahren. Also nichts ist im Prinzip sicher. Und jetzt irgendwie davon hin, deswegen zu sagen, ich benutze meine Kreditkarte nicht mehr, ist, oder ich benutze auch Facebook nicht mehr, wo dann eben genau die Informationen stehen, die da bei der Bank abgefragt werden. Also da muss man sich, also diesen Zusammenhang muss man im Prinzip dann auch selber mal herstellen und sich überlegen, ob man bei Facebook dann wirklich solche Informationen dann auch, ne, also in so einen Zusammenhang eben, ob man die Sachen da wirklich postet. Und diese Offenheit oder diese Einstellung im Prinzip, dass man sagt, meine, alles, was ich an Daten ins Internet stelle, kann auch missbraucht werden. Also diesen Missbrauchsfall, wenn man da so ein bisschen ein Gespür für findet, und so im Prinzip auch den Wert der Daten, die man weggibt, so für sich entdeckt, dann wird es auch sehr viel schwieriger für die Kriminellen, diese Sachen dann letztendlich zu finden. Und man kann auch durch andere Aktionen eben Schadensbegrenzung betreiben. Also ich sage noch ein Beispiel, zum Beispiel Kreditkarten. Es gibt ganz viele verschiedene Kreditkartenanbieter, die immer wieder so kostengünstige Angebote haben, wo man sagen kann, hier für ein Jahr gibt es die Karte umsonst. Wenn man dann eine eigene Kreditkarte, die ein bestimmtes Limit hat, für Internetgeschäfte benutzt und die eigentliche Hauptkreditkarte eben für andere Sachen benutzt, dann ist eben auch so ein Missbrauch nicht mehr ganz so wahrscheinlich, wie er ist, wenn man einfach mit einer Kreditkarte, die ohne Limit ist, vor sich. Also man kann sehr viele Sachen machen, man braucht aber auch so ein Gespür dafür.
Ralf Benzmüller, das war eine nicht nur gute Zusammenfassung, sondern auch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich denke, Sie haben vielleicht den einen oder anderen Tipp mitbekommen können. Es ist nicht einfach, aber wir gehen ja auch mit anderen Problemen im Leben um. Also das werden wir auch noch schaffen. An unsere Gäste hier auf der Bühne ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihre Informationen, die Sie uns gegeben haben.
So, die Stunde ging sehr schnell vorbei. Jetzt sind wir durch. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen.
Jetzt kommt meine große Stunde. Diese Sendung hier, die wir fertig gemacht haben, die muss ja auch noch zum Server hoch. Mhm. Und da haben wir zweimal den Murphy zu Gast gehabt.
Ach, der war da?
In dieser Woche, ja. Ich habe ihn gebeten, dass er doch jetzt mal die Finger von unseren Sendungen lassen soll. Er hat es mir versprochen, sodass also diese Sendung heute, wenn die wieder nicht klappt, dann war es nicht Murphy, sondern dann war ich es.
Och, echt?
Ja, ich muss sie jetzt noch zusammenfügen.
Aber lieber Herr Kollege Back, du machst doch keine Fehler. Wie kommst du denn auf die Idee?
Das ist
du
ja dann, doch nicht. Das ist doch auch kein Fehler dann gewesen. Das ist ja dann doch nur ein Vertun. Ein Vertun. Das ist ein Unterschied zum Fehler.
Vertu dich mal nicht. Also du nicht. Du vertust dich nicht und du verfehlerst dich nicht und du verfranst dich nicht. Du verschüttest nichts und gar nichts. Also.
Sei froh, dass ich Freundschaft mit Murphy geschlossen habe. Der wird uns behilflich sein in jeder Zukunft. Und es wird nichts Schlimmes mehr passieren.
Also wenn mich mal jemand fragen sollte, ja? Murphy ist krank, wer kann ihn dubeln? Da würde ich sagen, mein Kollege Back.
Nö. Es gibt noch einen, der immer auf Messen zugegen ist. Das ist der Johnny Walker. Der kommt immer so gegen 16 Uhr hier vorbei. Und wenn wir den gesehen haben, dann beginnt ein neuer Tag, eine neue Nacht, dann beginnt das Öffnen der Weinflaschen.
War denn das nicht so, dass der Johnny dann kommt, wenn die Sonne geht? Das ist aber doch danach 18 Uhr mittlerweile schon, ne? Ich meine, dann kommt die Säufersonne, das wissen wir.
Nein,
ja.
Nein, der Johnny ist ja, der ist ja früher auf der Cebit,
so.
Also woanders ist. Ne? Er ist gegen 16 Uhr immer hier.
Komm, wir suchen Johnny.
Ja, genau.
Einen Daumen hoch und immer einen Johnny übrig behalten.
Ja, und das, was er erlaubt. Und zickezack.
Und Ebe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.